Ich habe es angetönt, wir werden uns heute einem Psalm widmen. Wie viele Psalmen gibt es? Richtig, in der Bibel gibt es 150 Psalmen. Und dann gibt es noch diesen 151. Psalm. Das ist der Schweizer Psalm. Das ist die Nationalhymne. Und es kommt ja nicht so oft vor, dass der Nationalfeiertag, also der 1. August, auf einen Sonntag fällt. Das letzte Mal war dies 2010 der Fall und es wird erst wieder 2027 soweit sein. Also Grund genug, dass wir uns heute etwas patriotisch geben. Und so habe ich mir vorgenommen, dass wir zusammen heute unsere Landeshymne anschauen. Ich weiß nicht, welches Verhältnis ihr zur Nationalhymne habt. In den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen sind wir vielleicht wieder etwas häufiger mit ihr konfrontiert worden. Wiederholt wurde sie ja auch anlässlich diverser Sportveranstaltungen mit Beteiligung von Schweizer Sportlern abgespielt. Vorab natürlich an der EM und dort sogar noch einmal mehr, als wir gedacht haben, weil es nämlich die Nazi bis in den Viertelfinal geschafft hat. Aber auch gestern beim Olympiasieg von Melinda Bencic wurde sie gespielt. Und sogleich war die Nationalhymne natürlich auch wieder in den Medien präsent, weil gewisse Sportler die Nationalhymne nicht mitgesungen haben, was bei den einen auf Unverständnis gestoßen ist, von anderen aber durchaus nachvollzogen werden konnte. Nun, welches Verhältnis haben wir zu unserer Nationalhymne? Kennen wir sie überhaupt? Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dich, du. Ja, und dann hört es bei mir schon mal auf. Vielleicht die erste Strophe habe ich mal auswendig gelernt, aber dann ist definitiv Schluss. Wie viele Strophen hat die Nationalhymne? 4, richtig, 4 Strophen. Ich habe mir überlegt, weshalb wir denn so ein etwas schwieriges Verhältnis zu unserer Nationalhymne haben. Sicherlich hat es auch damit zu tun, dass sie in einem uns nicht mehr geläufigen alten Deutsch verfasst worden ist. Es kommen Worte vor wie Heeres, Vaterland, Alpenfirm, Nebelflor, Hort und Wehr, Worte, die wir in unserem Wortschatz ja nicht mehr so gebrauchen oder die zum Teil vielleicht gar nicht mehr bekannt sind. Vielen ist der Text der Hymne zu pathetisch, zu schwulstig und ein Kritiker der Nationalhymne sagte einmal, es handle sich dabei um eine in einen Psalm verpackte Wettervorhersage. Und auch die Melodie, sie ist ja, etwas schleppend und gar nicht einfach zu singen. Welche Silbe, auf welchem Ton, wie lange halte ich aus? Und dann diese Halbtonschritte. Und 2014 wurde dann auch von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt, ein Wettbewerb ausgeschrieben, um einen neuen Text zur bestehenden Melodie zu finden. Der aktuelle Text sei weder eingängig noch zeitgemäß. Das mit dem wenig eingängig, das kann ich nachvollziehen. Dass der Text aber nicht zeitgemäß sei, der Inhalt des Textes, das erachte ich als einen großen Irrtum, was wir nachher noch zusammen genauer betrachten wollen. Kurz zur Geschichte der Schweizer Nationalhymne. Das Lied wurde 1841 von Alberich Zwissig, das war ein Urner Zisterziensermönch des Klosters Wettingen, komponiert. Zwissig wählte den Messegesang Diligam de Domine, das heißt auf Deutsch übersetzt, ich will dich lieben, Herrn, den er 1835 für eine Pfarrinstallationsfeier in der Dorfkirche von Wettingen komponiert hatte. Und er gab ihm den heute noch bekannten Namen Schweizer Psalm. Der Text aber, der stammt von einem Zürcher Dichter, Leonhard Widmer. Und das ist einigermaßen erstaunlich. Alberich Zwissig war Katholik und Widmer war Protestant und es gab damals sehr große Spannungen zwischen diesen beiden Konfessionen und die Lage und Situation war sehr aufgeladen und explosiv. 1847 kam es ja dann sogar zum Sonderbundskrieg. Und aus diesem Sonderbundskrieg ging dann 1848 der heutige Bundesstaat anstelle eines Staatenbundes hervor. Albrecht Zwissig wurde so aus seinem Kloster in Wettingen durch die Aargauer Behörden vertrieben, weil die reformierte, vorwiegend liberale Behörde damals alle Klöster auflöste. Und als ob Zwissig und Widmer hier ein Zeichen in diese spannungsgeladene Zeit setzen wollten, die beiden Lager wieder verbinden wollten und sich auf das Wesentliche zu besinnen, nämlich den Blick auf Gott zu lenken und ihn ins Auge zu fassen, haben sie sich zusammengetan und eben diesen Schweizer Psalm, so wie wir ihn heute kennen, geschaffen. Aber es sollte noch lange dauern, bis der Schweizer Psalm auch offiziell die Schweizer Landeshymne wurde. Weiß jemand, seit wann die jetzige Nationalhymne unsere offizielle Landeshymne ist? Erst nach dem dritten Anlauf wurde erstens 1961 dieses Zwissig-Widmer-Lied mal provisorisch und dann aber erst 1981 definitiv vom Bundesrat zur offiziellen Landeshymne erklärt. Und sie löste damit die damals vorbestehende alte Hymne mit dem Titel Rufst du mein Vaterland ab, die ja dieselbe Melodie aufweist wie die britische, die englische Nationalhymne God Save the Queen. Und das führte dann auch zum Teil zu etwas komischen Situationen. Wenn sich britische Staatsoberhäupter und Schweizer Regierungsträger offiziell trafen oder eben im Sport, wenn britische Nationalmannschaften auf Schweizer Nationalmannschaften trafen, dann wurde nämlich dieselbe Nationalhymne zweimal hintereinander gespielt. Und die Briten haben das Rennen gemacht in diesem Sinne, weil sie ihre Nationalhymne schon länger Bestand hatte als die Schweizer. Die Hymne ist übrigens auch sowohl im Gesangbuch der evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz als auch im katholischen Kirchengesangbuch zu finden. Ja, und nach diesem etwas ausführlichen Ausflug in die Geschichte und der Herkunft unserer Nationalhymne wollen wir uns nun dem Text widmen. Und ich lese ihn euch vor. Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dich, du Hocherhabener, Herrlicher, wenn der Alpenfirn sich rötet, betet, freie Schweizer, betet, eure fromme Seele ahnt. Eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland. Gott, den Herrn, im hehren Vaterland. Kommst im Abendglühen daher, finde ich dich im Sternenheer, dich, du menschenfreundlicher, liebender, in des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen, denn die fromme Seele ahnt, denn die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott, den Herrn im hehren Vaterland. Ziehst im Nebelflor daher, suche ich dich im Wolkenmeer, dich, du unergründlicher, ewiger, aus dem grauen Luftgebilde tritt die Sonne klar und milde und die fromme Seele ahnt und die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott, den Herrn im hehren Vaterland. Fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns, Hort und Wehr, du allmächtig waltender, rettender. In Gewitternacht und Grauen, lasst uns kindlich ihm vertrauen. Ja, die fromme Seele ahnt, ja, die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland. Gott, den Herrn, im hehren Vaterland. Wenn wir diesen Schweizer Psalm so betrachten, dann fallen eigentlich zwei Dinge auf. Erstens, werden ja viele Bilder aus der Natur verwendet Und zweitens, und ich denke, das zeichnet die Landeshymne ganz besonders aus und macht sie unter all, zumindest mir bekannten Landeshymnen, einzigartig, sie lenkt zweitens unseren Blick auf Gott. Sie legt den Fokus ganz auf Gott. Gott wird angebetet und ins Zentrum gestellt, nicht das eigene Ich, nicht das Volk, nicht die Errungenschaften des Landes, nicht der Freiheitssinn, der ja in unserem Land einen sehr hohen Stellenwert genießt. Auch nicht eine militärische Macht oder kriegerische Erfolge, wie es zum Beispiel in der Marseillaise, in der französischen Nationalhymne besungen wird. Auch keine Regierung, keine Person, wie in der britischen Nationalhymne. God save the Queen. Nein, Gott. Gott allein. Es geht in unserer Hymne nicht um Nationalismus, allenfalls um Patriotismus, was aber nicht dasselbe ist. Beim Patriotismus, da freut man sich an seinem Land, aber man ist gegen niemanden. Beim Nationalismus gibt es nur das eigene und man ist gegen alles andere. Und in unserer Hymne wird der Blick von Beginn an weg von Land und Leute gelenkt, hin zu Gott. Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer. Dich, du Hocherhabener, Herrlicher. Worauf ist unser Fokus gerichtet? Nun, am Sonntag oder gerade jetzt hier in diesem Gottesdienst ist er natürlich auf Gott gerichtet. Hoffentlich. Aber wie sieht es in unserem Alltag aus? Ist unser Blick im täglichen Leben auch auf Gott ausgerichtet? Rechnen wir mit der Gegenwart Gottes? Ist er uns vor Augen in der Anbetung, im Dank, im Bitten? Nun, ich kann nur für mich selbst sprechen. Ich würde meinen Fokus gerne öfters auf Gott legen. Zu viel gibt es im täglichen Leben, was mich davon abhalten will. Vieles ist wichtiger, nimmt meine Gedanken in Beschlag. Beruf, Leistungsdruck, Leistungserwartungen, Sorgen, angeschlagene Gesundheit, psychosoziale Probleme, Hobbys, all das kann unseren Blick sehr rasch von Gott weglenken. Und es braucht immer wieder ein aktives Handeln unsererseits, ein sich bewusst hinwenden zu Gott, ihm immer wieder ins Zentrum zu stellen, ihm den Platz zuzugestehen, den er verdient und den er sich wünscht und der ihm auch zusteht. Und ich denke, genau das ist es, was der Text der Landeshymne uns weitergeben will, Gott im Zentrum. Und dieses Thema zieht sich so wie ein roter Faden durch die ganze Landeshymne des Schweizer und den Schweizer Psalm. Nun, in jeder Strophe wird Gott geehrt und mit unterschiedlichen Namen angesprochen. In der ersten Strophe hocherhabener, herrlicher. In der zweiten Strophe menschenfreundlicher, liebender, unergründlicher, ewiger. In der dritten Strophe und in der vierten Strophe allmächtig waltender, rettender. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Er ist hocherhaben, herrlich. Er herrscht über alle Völker, seine Hoheit und Macht überragt selbst den Himmel. Einzigartig ist der Herr, unser Gott. Niemand im Himmel und auf der Erde ist ihm gleich. Sein Thron steht hoch über allen Thronen und doch sieht er auf das, was in der Tiefe vor sich geht. So wird Gott im Psalm 113 in den Versen 4 bis 6 in der Übersetzung für Hoffnung für alle dargestellt. Gott ist hoch erhaben. Er steht über allem und über allen. Und Gott ist der einzige Gott. Und neben ihm gibt es keine anderen Götter. Ja, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ihr sollt keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott, heißt es etwa in 2. Mose 34 oder im 1. Gebot Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Am vergangenen Sonntag hat Alex Schaub in seiner Predigt bereits darauf hingewiesen, wie viele andere Götter es gibt, an die Menschen ihr Herz hängen. Und dabei geht es nicht nur um andere Religionen oder esoterische oder anthroposophische Weltanschauungen. Nein, dabei geht es auch um ganz konkrete Dinge wie Hobbys, Geld, Geltungssucht oder ein anderes Suchtverhalten. Das alles kann unser Denken und unser Handeln und unser Leben so sehr in Beschlag nehmen, dass wir Gott ins zweite Glied zurückstellen. Aber das Wort Gottes sagt klar, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und Gott ist ein heiliger Gott. Er ist so heilig, dass wir es nicht aushalten würden, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht, sagt Gott selbst zu Mose. Er ist ein heiliger Gott. Und Gott ist auch ein gerechter Gott, ein strenger Gott, ein unnachgiebiger Gott, der nichts mehr hasst als die Sünde. Und der die Sünde und den Sünder verurteilt. Ein Gott, der Recht spricht, ein Gott, der Recht übt. Und Recht üben bedeutet, das Gesetz durchzusetzen, ein Urteil zu fällen, zu richten. Und Gott hat seit jeher den Menschen klargemacht, dass er allen Ungehorsam rächen und vergelten will. Und deshalb muss er es tun, er kann gar nicht anders, denn er ist gerecht. Und es macht sein Wesen aus, dass er die Bosheit unerbittlich bestraft. Gott ist allmächtig, ja, das ist er, aber eines kann er nicht. Er kann sich selbst nicht untreu werden. Und deshalb muss er richten, wenn er von sich selbst sagt, ein gerechter Gott zu sein. Also, Gott ist eifersüchtig, er ist streng, er ist heilig, gerecht, ein Gott, der auch nicht einen Millimeter von seiner Linie abweicht. Eigenschaften, die durchaus das Potenzial haben, uns einzuschüchtern, uns Angst einzujagen oder uns zumindest zu entmutigen, wenn es denn dabei bliebe. Aber nun begegnen wir einem Prinzip in der Bibel, das manche als Paradoxon falsch verstehen. Aber es ist nicht paradox, sondern es handelt sich vielmehr um eine Polarität, wie sie in der Bibel eben so häufig vorkommt. In Strophe 2 wird Gott mit Menschenfreund, liebender angeredet. Und das ist Gott eben auch. Er ist nicht nur ein strenger Gott, ein gerechter Gott, ein strafender Gott, sondern eben auch ein fürsorglicher, ein versorgender, ein die Menschen liebender Gott. Gott ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und nicht umsonst steht auf dem Rand des Fünflibers Dominus Providebit, was so viel heißt wie der Herr wird sorgen, der Herr sorgt vor. Und damit ist nicht nur unser leibliches Wohl gemeint, nicht nur unsere materiellen Bedürfnisse sind hier gemeint, sondern ich denke auch unsere geistlichen Bedürfnisse. Zum Beispiel die Antwort auf die Frage nach unserer Existenz, nach dem Sinn unseres Lebens, woher kommen wir, wohin werden wir einst gehen, was ist meine Aufgabe in dieser Welt. Wisst ihr, Gott liebt es zu versorgen, jeden Einzelnen, ganz individuell. Und im Psalm 113 haben wir es ja bereits gelesen, sein Thron steht hoch über allen Thronen und doch sieht er auf das, was in der Tiefe vor sich geht. Auf der einen Seite hat er alles geschaffen. Er lenkt das Universum, etwas, was wir mit unserem Verstand ja nicht mal im Ansatz begreifen können. Und zugleich kennt er jeden Einzelnen von uns bis ins Innerste. Er kennt dich, er kümmert sich um dich, er sucht die Gemeinschaft mit dir und er weiß alles über dich. Es steht sogar geschrieben, dass die Haare gezählt sind. Nun, bei mir ist das nicht so ein Problem. Aber bei Karin zum Beispiel dauert das etwas länger. Wie ist das möglich? Dieser unendliche, unbegreifliche Schöpfergott ist gleichzeitig der Gott, der Vater, der dein Herz kennt, der dich kennt wie kein anderer. Kann ich das fassen? Kann ich das einordnen? Nun, meine Antwort darauf ist, nein, das kann ich nicht. Und es bleibt vorerst ein Geheimnis für mich jedenfalls. Aber ich tröste mich mit den Worten von Paulus im Korintherbrief, denn unser Wissen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Darauf freue ich mich. Das Unergründliche wird irgendwann sichtbar werden, spätestens und definitiv in der Ewigkeit. Und daraufhin weist die Anrede Gottes in der dritten Strophe: Unergründlicher, du Ewiger. Und mit dieser Anrede wird auf die Unvergänglichkeit Gottes hingewiesen. Wir leben ja in einer recht schnelllebigen Zeit der Unbeständigkeit und müssen uns mehr oder weniger jeden Tag Veränderungen aussetzen und uns Veränderungen anpassen. Was gestern noch galt, ist heute nicht mehr gültig. Was gestern noch als richtig angeschaut wurde, ist heute falsch. Normen werden einfach verschoben, damit die Sünde legal wird. Wir haben es gehört, wir werden demnächst über eine solche Verschiebung der Normen abstimmen. Und wir sehnen uns nach Stabilität, nach einer Richtschnur, die Bestand hat, nach einer Wahrheit, auf die Verlass ist. Auf eine Wahrheit, die auch morgen noch gilt. Und diese ewige Wahrheit, die finden wir einzig und allein bei Gott, in Jesus Christus, der von sich selbst sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Und dieser Gott, unser Herr Jesus Christus, der wird sich nie ändern. Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit, wird uns zugesagt in Hebräer 13. Und das Beste, das kommt ja noch. Wir werden die Ewigkeit einst einmal erleben. Wir werden einmal dort sein, wo unser Herr Jesus Christus ist. Wir werden einmal für immer, ja eben für ewig bei ihm sein, ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Und es wird ein Ort sein, der an Schönheit alles übertrifft, was wir uns auch nur vorstellen können. Es wird ein Ort sein, von dem Gott in der Bibel sagt: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist das Ziel, worauf wir zusteuern. Das ist unser Lebensziel. Und darauf setzen wir unsere Hoffnung und daraufhin schauen wir. Und diese Perspektive kann und will uns Kraft geben, auch widrige Umstände und stürmische Zeiten hoffnungsvoll zu überstehen. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit oder die Rettung für alle Ewigkeit. Tja, und jetzt lege ich noch eine Schippe obendrauf. wir müssen gar nicht warten, bis wir diese Erde verlassen. Wir müssen nicht sterben, um dorthin zu kommen. In Epheser 2 eröffnet uns Paulus nämlich ein Geheimnis. Ein Geheimnis, dass wir bereits jetzt Anteil an dieser Ewigkeit haben. Wir lesen dort in Vers 6, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wir haben bereits Anteil an diesem ewigen Reich. Und damit kommen wir zur letzten Anrede Gottes. Und ich denke, es ist so eine evangelistische Aussage in diesem Schweizer Psalm. Es geht um die Rettung, um den Rettenden. Gott ist unsere Rettung. Nun, wovor rettet er uns? Vor Verfolgung, wie in der Bibel bei David? Vor Krankheit? Vor Sorgen? Oder wie es in der Landeshymne auch beschrieben wird, hier vor wildem Sturm? Und damit sind bestimmt nicht nur die Naturstürme, sondern auch unsere Lebensstürme gemeint. Rettet er uns vor Gewitternacht, vor Grauen? Nun ja, das sicherlich auch. Aber das Wichtigste, wovor er uns rettet, er rettet uns von der ewigen Verdammnis. Und diese haben wir seit dem Sündenfall im Paradies verdient. Aus uns heraus haben wir keine Chance, vor Gott zu bestehen. Und dereinst den Zugang zur der vorher erwähnten Ewigkeit zu erlangen. Egal, wie viele guten Taten wir vollbringen. Es gibt nichts, aber auch absolut nichts, was wir dazu beitragen könnten. Es gibt nur einen einzigen Weg der Rettung. Und dieser Weg hat einen Namen und das ist Jesus Christus. Jesus Christus allein. Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, bis ich das endlich kapiert habe? Ich war der Überzeugung, dass es ja reicht, mit Gott direkt in Verbindung zu sein. Er ist ja der Schöpfer. Zu ihm zu beten, sozusagen direkt mit dem Chef zu sprechen. Was brauche ich da? Jesus. Ich habe euch vorhin, als ich Johannes 14 zitiert habe, den zweiten Teil von Vers 6 unterschlagen. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Punkt. Klarer geht es ja wohl nicht mehr. Jesus ist der Brückenbauer, der Pontifex, der die Brücke für uns baut. Er allein ist derjenige, der die Kluft, die sich aufgrund unserer Sünden zwischen uns Menschen und Gott für uns unüberbrückbar aufgetan hat, überbrücken kann. Er allein. Durch seinen Tod am Kreuz, durch den er alle unsere Sünden auf sich genommen hat, haben wir nun freien Zugang zu Gott. Ist das, was uns von Gott trennt, weggenommen worden? Und das nicht etwa, weil wir etwas vorzuweisen hätten, nein, sondern aus lauter Gnade, aus lauter Vaterliebe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und nun liegt es an uns, diese ausgestreckte Hand von Jesus zu erfassen, sie zu halten, sie festzuhalten. Es liegt an uns, ihm unsere Sünden zu bekennen und es liegt an uns, ihn um Vergebung zu bitten, ihn in unser Leben hineinzubitten, dass er Wohnung nimmt in unseren Herzen und es liegt an uns, ihn in unseren Herzen wirken zu lassen, dass er unser Leben verändert, von Grund auf verändert, so dass unser Christenleben gelingen darf. Wisst ihr, mit Jesus haben wir nichts zu verlieren, aber wir haben mit Jesus alles zu gewinnen. Nun, Es gäbe ja noch viele andere Aspekte in unserer Landeshymne, auf die näher einzugehen es sich lohnen würde. Zum Beispiel eben all die Bilder, die Leonhard Widmer aus der Natur bemüht. Und ich habe natürlich aus Zeitgründen bin ich da nicht darauf eingegangen. Und ich habe lediglich versucht, diesen Aspekt etwas bildlich in der PowerPoint-Präsentation aufzunehmen. Aber auf einen Punkt allerdings möchte ich abschließend noch eingehen. Und der steht in der ersten Strophe, ziemlich zu Beginn. Betet, freie Schweizerinnen und Schweizer, betet. Und dazu sind mir unmittelbar die Verse 1 bis 4 aus dem zweiten Kapitel des Briefes von Paulus, den er an Timotheus geschrieben hat, eingefallen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ich liebe diese gerade vorgelesene Version in der neuen Genfer Übersetzung. Sie legt so klar, so unmittelbar, so bestimmt den Finger auf den Punkt. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Ich denke, wir können dieser Aufforderung letztendlich nie genügen. Wir können sie nicht genügend würdigen. Man kann ja gar nicht zu viel beten. Wir sollen mit Bitten, mit Flehen und Danken für alle Menschen eintreten und passend zum heutigen Nationalfeiertag natürlich auch insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Also für unsere Regierung von Gemeindeebene an bis hinauf ins Parlament, zum Bundesrat. Und ja, sie haben es nötig, dass wir für sie beten. Gerade jetzt in dieser Zeit. Sie haben es nötig, dass wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde für sie einstehen, mit Bitten, mit Flehen, aber auch mit Danken. Und warum sollen wir denn für die Regierung beten? Damit es uns gut geht? Das ist meines Erachtens nicht der Punkt, beziehungsweise nur die Folge von einer viel wichtigeren Sache. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Darum sollen wir beten. Dafür sollen wir einstehen, dass wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Dafür braucht es eben die Voraussetzung, dass unsere Regierung zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ja, wir haben gläubige Verantwortungsträger, die diese Wahrheit kennen und diese Wahrheit auch vertreten. Und ich denke, ihnen sollte ganz speziell unser Augenmerk gelten. Sie sollen wir natürlich neben allen anderen nichtgläubigen Politikerinnen und Politikern ganz besonders im Gebet unterstützen, dass sie an Gott dranbleiben, dass sie von dieser Erkenntnis nicht abweichen und dass sie im Ausüben ihrer Tätigkeit gestärkt werden. Und wenn wir so beten, dann dürfen wir auch mit der Zusage rechnen, dass wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Ja, dieser Schweizer Psalm, der hat es in sich. Ich habe versucht, euch aufzuzeigen, welche geistlichen Dimensionen in diesem vermeintlich alten, verstaubten Liedtext verborgen sind, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und ja, es handelt sich um ein Gebet in Liedform, eben um einen Psalm. Und Gott wird dabei ganz in den Fokus gestellt. Unser Blick wird weg von uns selbst, weg von unseren Umständen, weg von unseren Wünschen und Sorgen, hin auf Gott gelenkt. Er ist das Zentrum. Auch für mich. Er ist der Unbegreifliche, der Heilige. Er ist kein Kuschelgott, den man in Anspruch nehmen kann, wenn man ihn braucht und ihn dann wieder weglegen kann. Er sagt von sich selbst, dass er ein Eifersüchtiger, ein Gerechter, ein richtender Gott ist, dass er keine anderen Götter, welcher Art auch immer, neben sich duldet. Aber er ist eben auch ein Gott, der die Menschen liebt und nichts lieber tut, als die Menschen zu versorgen. Zu versorgen in materieller Hinsicht, aber auch in geistlicher Hinsicht. Nichts liegt ihm mehr am Herzen, als mit uns, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben. Und wir dürfen uns freuen auf das Ziel, auf das wir zulaufen, nämlich die Ewigkeit. Ein Ort, der unsere kühnsten und schönsten Vorstellungen, Träume und Wünsche bei weitem übertreffen wird. Ein Ort, an dem ewiger Friede herrscht. Und wir müssten gar nicht warten darauf, bis wir diese Erde verlassen, weil wir bereits jetzt in Jesus Christus Anteil an diesem göttlichen Reich haben. Und dass wir einst in der Ewigkeit sein dürfen und dass wir bereits jetzt uneingeschränkten Zugang zu unserem Gott haben dürfen, das verdanken wir einzig und allein unserem Herrn Jesus Christus, der uns durch seinen Opfertod ein für alle Mal von unseren Sünden befreit hat. Er und nur er ist der Weg ins Himmelreich. Und über allem betet. Betet, freie Schweizerinnen und Schweizer, betet. Auf dass alle Menschen die Wahrheit erkennen dürfen, auf dass unsere Regierung im Sinne unseres Gottes unser Land leiten und lenken kann, damit wir in Frieden leben können, so wie es uns gefällt. Und die Gnade Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Amen.